Wie ist Gott? Eine gute Frage, wie ich finde, eine ziemlich wichtige Frage. Und ich glaube, dass selbst der eingefleischteste Atheist sich dieser Frage irgendwann stellen muss. Wenn er zumindest den Gedanken zulässt, dass es da ein höheres Wesen geben könnte. Aber meiner Erfahrung nach gibt es echte Atheisten so gut wie gar nicht. Die meisten Menschen haben diese Ahnung in sich, dass da zwischen Himmel und Erde doch irgendwie was sein muss, was unseren menschlichen Verstand übersteigt. Dass es da eine Macht, eine Kraft, ein Wesen geben muss, was wir dann Gott nennen. Und dann ist die Frage nach dem, wie ist Gott, dann auf einmal sehr relevant. Und in unserer Zeit geht dann sozusagen die Patchwork-Religion los, die ist voll im Kommen. Ich bediene mich im Supermarkt der religiösen Möglichkeiten und baue mir Gott so zusammen, wie er mir gefällt. Ein bisschen was aus dem Christentum, gerade total in und spannend ist der Buddhismus, da nehmen wir uns ein bisschen was raus. Esoterik, ja, da können wir auch noch so ein, zwei Sachen nehmen. Ganz viel von dem, was in unserer Gesellschaft gerade so aktuell ist, die Wissenschaft nehmen wir noch und dann schütteln wir das Ganze schön durch und haben unseren Gott. Wir Christen sind da kein Deut besser. Kennt ihr den Bibabo? Den Bibelbastelbogen? Mit vorperforierten Seiten, um die unschönen Aussagen einfach rauszutrennen und wegzuschmeißen. Ja, da sind wir ganz groß drin, dass wir uns aus der Bibel bedienen. Wir nehmen nicht den ganzen Supermarkt, wir nehmen nur die Abteilung Christentum. Und nehmen uns dann die Aussagen aus der Bibel raus, die uns gefallen und basteln uns unseren Gott. Und das ist mir auch schon hier in unserer Gemeinde begegnet. Vor allem nach Predigten, wo ich jetzt nicht über Liebe und Barmherzigkeit predige, sondern über den Anspruch, den Jesus an unser Leben hat, über die schwierigen Seiten Gottes. Dann kommen so Sätze wie, ja, das ist ja schön, wenn du Gott so siehst, aber ich sehe ihn anders. Also, so wie du in der Predigt es gesagt hast, so ist Gott für mich nicht. Mein Gott, der ist viel liebevoller und sanfter. Ja, und es ist ja auch gar nicht schlimm, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben. Es gibt ja so viele Gottesbilder, wie es Menschen gibt. Und all das führt dann zu etwas, das ich Pipi-Langstrumpf-Theologie nenne. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ich nehme die Dinge raus, die ich schön finde und baue mir meinen Glauben und meinen Gott zusammen. Das ist völlig normal. Und ich bin davon auch nicht frei. Ich würde nie sagen, dass mein Gottesbild das einzig Richtige ist. Auch ich liege bestimmt oftmals falsch. Und hätte ich vor 50, vor 100, vor 500 Jahren gelebt, würde mein Gottesbild anders aussehen, als es heute tut. Und es ist normal, dass ich ein Kind meiner Zeit bin. Aber nur weil es normal ist, heißt es ja nicht, dass es gut und richtig ist. Dass wir mit der Achsel zucken und es so hinnehmen, sondern wir sollten doch irgendwie schon gucken, wenn es denn objektive Wahrheit gibt. Wenn Gott auf eine bestimmte Art und Weise ist, dann sollten wir ihn doch so sehen und erkennen, wie er denn ist. Stellt euch mal vor, ich hätte einen roten Schal und sage dann, ja, ich mag aber kein Rot. Orange ist nicht so meine Farbe. Ja, Rot auch nicht. Der passt nicht zu mir. Rot macht mich immer so traurig. Ich will jetzt aber, dass der grün ist. So wie bei Ute. Das ist viel schöner. Ich hätte gerne einen grünen Schal jetzt. Und der Schal ist für mich jetzt grün. Dann kann ich das so viel behaupten, wollen und proklamieren, wie ich möchte. Der Schal bleibt rot. Ich kann mir Gott so viel wünschen und haben möchten und beschließen, dass der jetzt so zu sein hat. Wenn Gott nach einer bestimmten Art und Weise ist, wovon ich ausgehe, dann kann ich mir das so viel wünschen, wie ich möchte. Dann sollten wir ihn so erkennen, wie er ist. Weil bei einem Schal ist das völlig wurscht. Aber bei Gott könnte das ganz schreckliche Konsequenzen haben, wenn ich am Ende vor meinem Richter stehe und merke, oh, der Gott, der real ist, der hat so gar nichts mit meinem Pipi-Langstrumpf-Gott zu tun, den ich mir gebastelt habe. Der ein oder andere mag sich gewundert haben, warum da ein roter Schirm am Kreuz immer noch hängt. Den haben wir nicht vergessen wegzuräumen, der hängt da noch ein bisschen. Denn wir sind gerade in unserer Predigtreihe Jesus, unser Reiseführer. Und die haben immer diesen roten Schirm, eigentlich müsste ich die ganze Zeit so rumrennen. Jesus zeigt uns den Weg und er zeigt uns auch, wie Gott ist. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und dieser Vielzahl von Gottesbildern zeigt uns Jesus den einzig richtigen, das einzig richtige Bild dieses allmächtigen Gottes. Und ich möchte euch dafür einen Predigtext, einen Text vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, die Verse 12 bis 20. Man sollte es anmachen, das wäre von Vorteil. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen: Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Darauf hielten ihm die Pharisäer vor: Du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge. Das beweist noch lange nicht, dass du die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen: Auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sage ich die Wahrheit. Denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Aber ihr wisst das alles nicht. Ihr urteilt über mich nach dem äußeren Schein. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch über jemanden ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit. Denn ich richte nicht allein, sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine Aussage glaubwürdig, wenn es dafür mindestens zwei Zeugen gibt. Nun, ich selbst trete für mich als Zeuge auf und mein Vater, der mich gesandt hat, ist auch mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie daraufhin. Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, wer ich bin, deshalb kennt ihr meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist. Das alles sagte Jesus an der Stelle des Tempels, wo die Opferkästen für die Geldspenden aufgestellt waren. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Wir gehen jetzt mal folgendermaßen vor. Ich gebe euch eine kurze Einführung in den Text. Dann zeige ich euch, was für eine Bedeutung Jesus für unsere Gotteserkenntnis hat, um euch dann mit drei praktischen Konsequenzen daraus zu entlassen. Unser Text, der steht ziemlich unverbunden in der Gegend rum. Anders als Johannes 6, zwei Kapitel vorher, der total eingebunden ist in seinen Kontext, ist bei Johannes 8 das alles so ein bisschen seltsam. Vorher kommt die Geschichte mit der Ehebrecherin und wer die ein bisschen kennt, am Schluss ist Jesus mit dieser Frau allein. Alle anderen sind weggegangen. Und einen Vers später diskutiert Jesus hier mit einer Gruppe von Pharisäern. Sind es vielleicht dieselben, die vorher bei dieser Ehebrecherinnen-Geschichte dabei waren? Wir wissen es nicht. Was wir wissen, dass die Diskussion hier sehr ruppig geführt wird. Die beiden Parteien provozieren sich und das nicht zu wenig. Jesus gleich zweimal, nämlich mit diesem Satz am Anfang: Ich bin das Licht der Welt. Damit hat er die Pharisäer gleich doppelt gegen sich. Das eine ist die Wendung Ich bin. Das spielt auf 2. Mose 3 an, wo Gott sich so vorstellt. Und für die Pharisäer ganz klar, der Kerl macht sich hier zu Gott. Gotteslästerung, schrecklich. Das zweite, das rutscht uns als Nichtjuden schnell durch. Beim Laubhüttenfest gibt es einen Teil, das ist ein Fest, was die Israeliten einmal im Jahr gefeiert haben, um an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Und beim Laubhüttenfest gibt es eine Stelle, wo alles dunkel ist und nur eine Kerze angezündet wird. Diese Kerze symbolisiert die Feuersäule, in der Gott vor dem Volk in der Dunkelheit vorangegangen ist und das Volk aus Ägypten geführt hat. Und dieses Licht heißt im Hebräischen Licht der Welt. Ja, und das kannten die natürlich, das wussten die. Und jetzt sagt Jesus: Ich bin, Gottes Anspielung, das Licht der Welt, Gottes Anspielung. Und die Pharisäer werden so einen Hals gehabt haben. Die stehen Jesus dann allerdings in gar nichts nach. In Vers 19 merken wir, dass die nicht wirklich verstanden haben, was Jesus da sagt. Und trotzdem, dass sie seinen Vater ins Spiel bringen, das war eine handfeste Beleidigung. Die wussten ganz genau über die Herkunft Jesu Bescheid. Und die haben natürlich nicht geglaubt, dass Gott da irgendwie seine Finger im Spiel haben könne. Für die Pharisäer war Maria ein treuloses Weib, Josef ein bisschen naiv und vergebungsbereit und Jesus war einfach nur ein uneheliches Kind. Und das ist für uns heute überhaupt kein Problem mehr. Ob deine Eltern verheiratet waren oder nicht, als du geboren worden bist, spielt in unserer Gesellschaft keine Rolle. In der Zeit damals war das von alles entscheidender Bedeutung. Denn jemand, der in Sünde gezeugt ist, der kann kein Mann Gottes sein. geschweige denn Gott selbst. Ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo die Jünger beim Anblick eines Kranken sagen, Jesus, wer hat denn gesündigt, dass der so krank ist? Waren das seine Eltern oder war das er selbst? Alleine diese Denkmöglichkeit, dass die Sünde der Eltern daran schuld sein könnte, dass ein Mensch krank ist. So, wenn jetzt ein Mensch in Sünde gezeugt ist, da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Da ist die fromme Karriere vorbei, bevor sie angefangen hat. Und das schmieren sie Jesus sozusagen unter die Nase und sagen, Junge, du kannst hier nicht für Gott reden. Du disqualifizierst dich alleine schon aufgrund deiner Herkunft. Und diese Frage war total wichtig für die Pharisäer. Die wollten Jesus aus dem Weg haben. Die wollten, dass Jesus seinen Einfluss beim Volk verliert. Und dafür mussten sie an seiner Glaubwürdigkeit rütteln. Und sie mussten dem Volk zeigen, ey, das ist ein uneheliches Kind, der kann nicht von Gott gesandt sein. Was der sagt, ist nicht glaubwürdig. Und wenn der hier Gott als Zeugen anruft, Gott stellt sich bestimmt nicht auf die Seite von so jemandem. Ja, Jesus spielt hier, oder die Pharisäer spielen hier auf 5. Mose 17, Vers 6 an, wo gesagt wird, eine Aussage vor Gericht bringt nichts, du brauchst mindestens zwei Zeugen. Und Jesus sagt, ja, ist ja kein Problem. Ich und Gott. Wir sind schon zu zweit und darum ist das Ganze glaubwürdig. Die Pharisäer so, nö, weil du alleine Gott bestimmt nicht auf deiner Seite, aufgrund deiner Herkunft. Ein etwas geladenes Setting, in dem wir uns hier befinden. Und am Anfang dieser Diskussion steht diese sehr steile Aussage von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Und wir gucken uns jetzt mal an, was es damit auf sich hat. Aufgrund dieses Textes nenne ich Jesus gerne die Taschenlampe Gottes. Und das ist sehr passend, das werden wir gleich mal merken. Aber für die Erklärung gehe ich noch mal einen Schritt zurück zum Anfang. Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch, jeder, der hier sitzt, jeder, der uns gerade an den Bildschirmen zuguckt, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, jeder hat eine Ahnung in sich, dass es mehr gibt, als wir sehen können. Dass es da einen Gott geben könnte, müsste, sollte, muss. Steht auch in der Bibel, zum Beispiel im Alten Testament Prediger 3, im Neuen Testament Römer 1. Gott hat das in uns hineingelegt, dass wir diese Ahnung haben. Und nicht nur das, sondern auch diese Sehnsucht danach haben, zu erkennen, was das ist. Diese Sehnsucht ist da und die ist so gut, die ist so wichtig. Aber aufgrund der Dunkelheit, die Jesus in diesem Vers, den wir gerade gehört haben, beschreibt, können wir Gott nicht erkennen. Das ist völlig unmöglich. Wir können über Gott nichts aussagen. Darum werden wir ja zu Pippi Langstrumpf-Theologen. Darum basteln wir uns den eigenen Gott, weil wir keine Ahnung haben können. In der Jungschar spielen wir manchmal ein Spiel, vielleicht kennt ihr das von Kindergeburtstagen. Da liegen verschiedene Gegenstände auf dem Tisch und die werden dann mit einer Decke zugedeckt. Und die Kinder müssen unter diese Decke fassen und die Gegenstände ertasten. Und bei diesem Spiel gibt es drei Schwierigkeitsstufen. Stufe 1, es liegen Gegenstände unter dem Tuch, die Kinder kennen. Eine Zahnbürste, eine Schere, eine Gabel, ein Teddybär, solche Sachen. Dann ist das Spiel relativ leicht. Die nächste Stufe ist, das sind Dinge, die Kinder zwar kennen, aber nicht regelmäßig vor Augen haben. Viele Kinder können eine Wasserwaage benennen oder einen Orangenschäler, solche Sachen. Aber wenn man die Gegenstände nicht sieht und nur ertasten muss, wird das schon deutlich schwerer. Stufe 3 ist dann, wenn man Gegenstände darunter legt, die Kinder gar nicht kennen. Irgendwelche Spezialwerkzeuge, wo mir schon der Name nicht einfällt, oder irgend solche Sachen. Dann können die Kinder tasten, so viel sie wollen, dann haben sie keine Chance. Und uns geht es manchmal, nein, uns geht es eigentlich immer so wie diesen Kindern. Nur, dass wir nicht die Hände unter einer Decke haben, sondern uns in einem vollkommen stockdunklen Raum befinden. Und wir wissen, wir ahnen, da muss ein Gott sein. Und wir wollen wissen, wie der ist. aber wir tappen in dieser Dunkelheit herum und haben keine Chance, das irgendwie zu sehen oder zu erfüllen. Und noch dazu kommt Gott am ehesten wohl in die dritte Kategorie. Der ist so viel größer, so anders als all unser Erkenntnishorizont, dass es uns ganz schwer fällt, nein, dass es unmöglich ist, diesen Gott irgendwie zu erkennen. Wenn man dieses Spiel für die Kinder dann noch schwerer machen möchte, kann man noch so ein paar Tricks einbauen. Man kann den anderen Kindern sagen, macht so viel Lärm wie irgendwie möglich. Schreit rum, lacht, kreischt. Und ihr werdet merken, das Kind, was probiert zu ertasten, kann sich auf einmal ganz schlecht konzentrieren. Oder du fängst an, das Kind in ein Gespräch zu verwickeln, während es tastet. Was hast du denn heute in der Schule gemacht? Was gab es denn zum Mittagessen? Überforderung. Oder die nächste Möglichkeit, du fängst an, das Kind zu kitzeln. Auch dann fällt das deutlich schwerer, irgendwelche Gegenstände zu erkennen. Unser Alltag ist genau so. Wir probieren, Gott zu erkennen und es brüllt auf uns ein. Von allen Seiten wird uns gesagt, was wir jetzt noch Wichtiges tun müssen. Familie gründen, Haus kaufen, Karriere machen. Und es brüllt und schreit und ist unfassbar laut. Dann werden wir gekitzelt und abgelenkt von irgendwelchen anderen Sachen. Dann und so weiter. Und wir versuchen irgendwie zu erkennen, wie Gott ist. Und dann kommt Jesus und knipst das Licht an. Und dann wird es hell. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Und ich finde das Bild der Taschenlampe hier richtig gut, denn es zeigt zwei Dinge. Eine Taschenlampe zeigt immer nur einen Ausschnitt. Klar, wenn ich in einem dunklen Raum die Lampe anmache, ist es direkt allgemein viel heller. Aber der Fokus der Lampe, der fällt auf eine Stelle. Und diese Stelle, die kann ich sehen, die kann ich beschreiben. Und bei Gott ist es genauso. Jesus zeigt uns einen bestimmten Ausschnitt Gottes. Und ganz viel nicht. Und das ist manchmal voll frustrierend. Ich habe vor ein paar Wochen über ungeklärte Fragen geredet. Und das ist einer der Gründe. Manche Fragen werden wir nicht beantwortet bekommen, weil Jesus diese Seite Gottes uns nicht zeigt. Und warum tut er es nicht? Weil Gott nicht will, dass sie gezeigt werden. Gott hat uns alles von ihm gezeigt, was wir wissen müssen, um ein seliges Leben und ein seliges Sterben zu haben. Und ganz viele andere Seiten Gottes bleiben im Dunkeln, weil die Taschenlampe Gottes sie nicht beleuchtet. Und es ist an uns, das auszuhalten und anzunehmen, zu sagen, okay Gott, du bist Gott, ich nicht. Du zeigst mir, was ich sehen soll, das nehme ich und über den Rest warten wir einfach mal ab. Und das Zweite ist bei einer Taschenlampe, dass sie so ein Startpunkt sein kann. Bei all dem, was wir nicht wissen und nicht sagen können, gibt es da eben doch was, was wir wissen. Und von diesem Punkt aus können wir anfangen, fundiert und begründet von Gott zu reden, uns Worte zu finden, wie Gott beschrieben werden kann. Dass Gott unser Vater ist, es ist für uns so normal. Das können wir nur, weil die Taschenlampe Gottes uns das gezeigt hat, weil Jesus uns gelehrt hat. Aber, lieber Vater, ja cool, jetzt habe ich was, wie ich von Gott reden kann. Und von da aus kann ich weiter forschen und weiter gucken. Und ich muss eine Sache nochmal ganz deutlich sagen, in zwei Richtungen. Das ist auch so einer der Sätze, wo mir manchmal widersprochen wird. Jesus ist der einzige Weg, mit dem du definitiv etwas über Gott sagen kannst. Jesus ist der einzige Weg, mit dem du definitiv etwas über Gott sagen kannst. Und das geht in zwei Richtungen. Das eine ist, damit ist klar, dass jede andere Weltanschauung dir Gott nicht zeigen kann. Weder eine andere Religion, noch die Wissenschaft, noch irgendetwas. Die mögen mal Glückstreffer haben, das kann sein. Aber das Einzige, was uns Gott sehen lässt, ist diese Taschenlampe Gottes. Das ist Jesus. Und es liegt nicht daran, dass wir toller, besser sonst was sind oder andere niedermachen wollen, sondern die haben einfach kein Licht. Die können sich in den dunklen Raum reinstellen und uns probieren zu erklären, wie Gott ist. Sie sehen es doch selber nicht. Jesus ist die einzige Möglichkeit, die wir sehen können. Und das ist das Zweite. Auch uns sollte das ganz demütig machen. Denn ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Denn auch ich kann nicht sagen, so und nicht anders ist Gott. Wenn ich mich nicht auf Jesus zurückbeziehe und sage, ey, an Jesus sehe ich das und das und das passt mir vielleicht nicht. Und dann muss ich die Größe haben und mich von Jesus korrigieren lassen. Und auch wenn es mir nicht passt, wenn es mir nicht gefällt, wenn ich es doch gerne anders hätte, denkt an den Schal, an zu sagen, ja, aber Jesus sagt, er ist so, dann muss ich das akzeptieren und mein Gottesbild korrigieren und nicht Jesus korrigieren. Also, Jesus ist der einzige Weg, der uns vor einem selbstgebastelten Gott bewahrt. Er ist die objektive Wahrheit und zeigt uns als einziger, wie Gott wirklich ist. Und das hat praktische Konsequenzen. Genauer gesagt 3 Stück, die ich euch jetzt zum Abschluss mit einer kleinen Geschichte nahebringen möchte. Ich habe vor einigen Wochen hier schon mal von einer Taschenlampe erzählt. Als ich mit 2 Lauffreunden unterwegs war im Dunkeln und der eine so eine wahnsinnig helle Lampe hatte. Damit wollte ich demonstrieren, es gibt ganz schön dunkel und ganz schön hell. Jetzt geht die Geschichte weiter. Ich bin nämlich, nachdem ich mit den beiden Männern den ersten Winter durchgelaufen bin, die tollen Eigenschaften dieser Lampe kennengelernt habe, bin ich meinen allerersten Wettkampf gelaufen, wo ich eine ganze Nacht durchlaufen musste. Und es war klar, diese Nacht führt auch durch Stock und Stein und durch den Wald. Also war klar, gut ausgerüstet sein, könnte sich lohnen, die Lampe wäre schick und mein Lauffreund hat mir diese Lampe auch ausgeliehen. War dann also unterwegs, es wurde langsam dunkel und bei solchen Wettkämpfen ist es so, dass sich das Läuferfeld unheimlich weit auseinanderzieht. Also zwischen dem ersten und dem letzten bei diesem Wettkampf lagen 16 Stunden. Und da laufen nicht so viele solche verrückten Sachen. Also läuft man eigentlich die ganze Zeit irgendwie alleine. Das mögen auch alle, das ist normal. Es wurde also dunkel, ich habe meine Lampe aufgesetzt, angemacht. Sie hat genau das getan, was sie sollte. Alles ausgeleuchtet, taghell. Vögel haben wieder zu brüten angefangen. Wildschweine haben Angst bekommen, sind abgehauen. Wunderbar, super. Und ich laufe so durch die nicht mehr Dunkelheit und merke auf einmal, ich bin nicht mehr alleine. Ein Läufer läuft von hinten auf mich auf, deutlich schneller als ich, überholt mich aber nicht, sondern bleibt bei mir. Einen zweiten Läufer, den holen wir ein und auf einmal gibt der Gas, bleibt auch bei uns. Und ein dritter, ein vierter, am Schluss waren wir eine 6er-Gruppe. Und diese 5 Männer sind mir nicht mehr von der Seite gewichen. Jetzt würde ich mir gerne einbilden, es lag an meinem tollen Charakter. Dem war aber nicht so, es lag an meiner Lampe. Die haben gemerkt, oh, der hat deutlich mehr Licht als wir. Das hier ist gut sein, lasst uns bei ihm bleiben. Besonders spannend oder spaßig war es dann, als ich einmal ins Gebüsch musste zum Pinkeln. Auf einmal hatten die auch alle was zu tun. Der eine hat den Schuh gebunden, der nächste hat seine Ausrüstung richten müssen. Und als ich weitergelaufen bin, sind die auch weitergelaufen. Bloß dieses Licht nicht aus den Augen verlieren. Und daraus lernen wir 3 Sachen. Das erste ist, bleib bei Jesus. Die Leute haben kapiert, wenn der Typ wegläuft, dann ist auch das Licht weg. Und dieses Licht ist super. Ich will bei diesem Licht bleiben. Das macht das Leben nämlich deutlich einfacher. Und die haben alles getan, um bei diesem Licht zu bleiben. Bleib an Jesus und lass dieses Licht des Lebens nicht weglaufen. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Ja, aber wenn du bis zum Rest deines Lebens nur noch einen Teil lesen darfst, dann lest die Geschichten von Jesus. Es ist toll, irgendwelche christlichen Biografien von irgendwelchen Glaubenshelden zu lesen. Super Sache, mache ich auch gerne. Aber konzentrier dich auf die Biografie von Jesus. Wenn du dir anguckst, wie andere Leute ticken, dann schau, ob sie Jesus widerspiegeln. Wenn du, ja, ohne Jesus können wir den Rest nicht verstehen. Guck dir an, wie er gelehrt hat, wie er geredet hat, wie er gelebt hat, wie er vergeben hat. Alles. Konzentrier dich auf dieses Licht. Das zweite ist, bleib bei den Jesus-Nachfolgern. Umgib dich mit Menschen, die Jesus lieben. Wie schon gesagt, die sind nicht bei mir geblieben wegen meinem Charakter, die sind bei mir geblieben wegen meiner Lampe. Wenn wir uns Menschen aussuchen müssen, mit denen wir Zeit verbringen, von denen wir uns prägen lassen, die Vorbilder werden, dann nimm dir Menschen, die Jesus zum Vorbild haben, die sich von, die ihn kennen, die ihn ausstrahlen. Und das ist auch die Sache, wenn du dir eine Gemeinde anguckst, wenn du diese Gemeinde hier prüfst oder im Urlaub woanders bist. Es geht nicht darum, haben wir einen tollen Lobpreis. Es geht nicht darum, wir sind super hip und cool. Es geht nicht darum, ob wir guten Kaffee haben, unsere Liturgie passt. Das Entscheidende ist, leben die Menschen in dieser Gemeinde die Lehre Jesu und steht Jesus im Zentrum der Verkündigung. Darum geht es. Such dir Menschen, die Jesus nachfolgen und bleib bei ihnen. Es geht hier nicht um Gurus. Es geht nicht darum, einzelne Menschen auf ein Podest zu stellen. Aber wenn wir schon Vorbilder haben, dann nimm dir doch bitte eines, dass das Licht der Welt ausleuchtet. Und für den letzten Punkt drehen wir es um. Sei ein Lampenhalter. Werde selber jemand, der anderen Menschen die Lampe hält, die ihnen Gott zeigt. Bring Menschen das Licht. Jetzt denkst du dir vielleicht, boah, Junge, langsam, ich habe selber mehr Fragen als Antworten. Ich weiß doch selber so viel nicht. Wie soll ich denn bitte Menschen den Weg zu Gott zeigen? Sollst du nicht. Du bist nur Lampenhalter. Den Weg zu Gott zeigt Jesus. Das ist sein Job. Aber du hast das Privileg, für andere Menschen da zu sein. Ihnen zu zeigen, ey, hier ist das Licht. Das Licht zeigt dir Gott. Das ist so ein Privileg, Licht zu den Menschen zu bringen, damit sie den Vater kennenlernen, wie er wirklich ist und nicht mehr auf ihren Pippi Langstrumpf Gott angewiesen sind. Amen.